Wann hast du das letzte Mal gesagt, ja, aber? Vielleicht ganz aktuell. Ja, aber, das ist richtig, ja, es ist richtig, aber. Ja, das soll ich tun, aber. Eigentlich sollte ich, aber. An welche Situation denkst du jetzt gerade eben, wo du das so gesagt hast? Ja, aber. Das wäre jetzt echt gut, aber es geht nicht. Ja, aber das und jenes spricht dagegen. Ja, aber ich kann das nicht. Ja, aber. Das ist Aberglaube. So möchte ich das mal überschreiben. Denn wir glauben unseren Aber, unseren Einwänden. Wir glauben unseren mehr oder weniger vernünftigen Einwänden. Oder wir glauben unseren Erfahrungen. Ja, ich weiß schon, wie der oder sie reagieren wird. Ich weiß schon, wie das ausgehen wird. Das geht nicht. Aberglaube. Das Besondere beim Aberglauben ist ja, dass man, also beim richtigen Aberglauben, dass man Dingen Macht zutraut. Man glaubt an die Macht der Sterne, man glaubt an die Macht eines Talismans, eines Gegenstands. Kann es sein, dass wir auch bei unserem Aberglaube der Macht von Argumenten oder Einwänden oder Bedenken glauben? Kann es sein, dass Bedenken Macht über uns ausüben? Vernünftige Argumente können wirklich eine enorme Macht entfalten. Vielleicht hast du gerade eine Situation vor Augen, wo du auch ja, aber gesagt hast. Du glaubst zum Beispiel daran, dass was nicht geht. Oder dass du was nicht kannst. Das glaubst du. Oder dass gewisse Dinge dagegen sprechen. Warum? Haben diese Bedenken Macht über dich? Bestimmen sie? Beherrschen sie dich? Lähmen sie dich vielleicht sogar? Eigentlich. Eigentlich ist ein ganz schlimmes Wort. Eigentlich. Wann sagt man eigentlich? Ich benutze es auch gerne, eigentlich. Eigentlich sollte ich abends nichts mehr essen. Gestern war ich eingeladen bei Freunden. So, eigentlich. Der Duden definiert eigentlich folgendermaßen. Eigentlich kennzeichnet einen meist halbherzigen, nicht überzeugenden Einwand. Erwischt. Ja, halbherzig. Worte haben Macht. Ja, aber oder eigentlich. Wir glauben dem, was wir sagen. Wir glauben den vielen Abers in unserem Leben. Insofern sind wir abergläubisch. Wie ist das mit Gottes Wort? Glauben wir Gottes Worten genauso konsequent wie unseren Aber, unseren Einwänden und Bedenken? Welche Macht hat zum Beispiel ein Bibelwort für dich? Hat es die gleiche Macht wie ein Aber? Oder was ist stärker? Dein Aber, deine Bedenken oder das Bibelwort, was du vielleicht gegenüberstellst? Vielleicht hast du eine Bibelstelle, über die du schon länger nachdenkst und damit kämpfst. Was ist jetzt stärker, meine Bedenken oder das Bibelwort? Zum Beispiel dachte ich an dieses Wort, wo Jesus sagt, vergebt einander, so wie Christus euch auch vergeben hat. Kannst du das? Oder bist du in einer Situation, wo du sagst, nein, ich kann nicht vergeben. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht vergeben, aus dem Grund. Wem traust du jetzt mehr? Welchem Wort? Deinem Bedenken, ich kann nicht vergeben oder vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Oder Jesus sagt, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Ja, aber Jesus, ich würde dir ja gerne folgen, aber das sind noch so Dinge, tote Dinge, die ich noch bearbeiten muss. Lass die Toten ihre Toten begraben, folge du mir nach. Was ist stärker? Welches Wort ist stärker für dich? Wem glaube ich mehr? Gottes Wort oder meinen Einwänden? Wenn Jesus sagt, kümmert euch zuerst um Gottes Reich first, ne? Das ist so unser Motto, nicht America first, nichts gegen euch jetzt, ne? Aber Gottes Reich zuerst. Und dann sagt Jesus, werde ich für alles andere sorgen. Ja, aber ich muss doch auch an mich denken. Vertraue ich diese Zusage von Jesus? Und er sagt, kümmere du dich um mein Reich und ich werde alles andere für dich erledigen. Wirklich, es funktioniert. Es gibt viele Zusagen in der Bibel. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch. Glaubst du das wirklich? Oder glaubst du dein Bedenken, ja, ich muss doch selber sorgen. Das kann nicht gut gehen. Glaubst du Gottes Wort oder deinen Einwänden? Glaube heißt ja Vertrauen. Das ist das gleiche Wort. Wem vertraue ich mehr? Vertraue ich mehr meinen Bedenken, Einwänden, Erfahrungen oder vertraue ich dem Wort Gottes? Ich möchte euch eine Geschichte euch erzählen, heute mit euch anschauen. wo Petrus vor der Frage stand, wem vertraue ich jetzt mehr? Meiner Vernunft oder dem Wort von Jesus? Lukas 15 wird berichtet, eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszurudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Ja, Herr, erwiderte Simon, aber wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Ja, aber, das ist die übliche Reaktion. Petrus wusste, dass man tagsüber keine Fische fangen kann. Fische fängt man seit Generationen nachts auf dem See Genezareth. Das hat er so gelernt von seinem Opa wahrscheinlich schon und der hat es wieder auch von seinem Vater und Opa gelernt. Alle machten das so. Tagsüber ist es zu heiß, da sind die Fische unten. Bestimmt haben sie mal ganz schlaue probiert, auch am Tag zu fischen und sind mit leeren Netzen heimgekommen zum Gespött der ganzen Stadt. Tagsüber kann man am See Genezareth keine Fische fangen. Und wenn man schon nachts keine gefangen hat, dann erst recht nicht noch tagsüber. Also Petrus hatte wirklich schlagkräftige Argumente. Ja, Herr, aber es geht nicht. Außerdem, ich kann ja nicht alleine rausfahren. Ich brauche ja die anderen. Ich muss ja auch die andere Truppe noch mobilisieren. Sein Bruder Andreas und die Mannschaft. Die würden ihn ja für verrückt erklären. Und überhaupt, gerade predigt Jesus vor der ganzen Stadt. Die schauen alle zu, wie wir jetzt hier rausfahren und uns lächerlich machen. Und nur warten, wie wir mit leeren Netzen zurückkommen. Es spricht alles dagegen. Jahrhunderte alle Fischererfahrung, Vernunft, niemand würde mitmachen und wir würden uns lächerlich machen. Verrückt. Ja, Herr, aber wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Was wäre, wenn Petrus so reagiert hätte, wie es hier steht? Wenn er seiner Erfahrung der Vernunft mehr getraut hätte als den Worten von Jesus. Die Geschichte wäre hier zu Ende. Fertig, Ende. Und sie hätten vor allem keine Erfahrung mit Jesus gemacht. Aber Petrus vertraute dem Wort von Jesus mehr als seinen Einwänden und sagte, weil du es sagst, will ich es wagen. Ja, aber, weil du es sagst, will ich es wagen. So einfach lässt sich die Antwort umdrehen. Ja, Herr, aber es geht nicht. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Oder aber, ja, wir haben zwar die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du das sagst, will ich es wagen. Es ist ganz einfach, den Satz anders ausgehen zu lassen. Er äußert seine Bedenken. Ja, aber, da spricht einiges dagegen. Nee, ja, da spricht einiges dagegen, aber, weil du das sagst, will ich es machen. Petrus vertraute also dem Wort von Jesus mehr als seinen Einwänden. Und das ist der wesentliche Punkt. Welche Worte haben mehr Macht über dich? Deine Argumente, deine Einwände oder Gottes Wort? Wie kam es dazu, dass Petrus diesem Wort von Jesus mehr Raum gab oder Vertrauen gab als sein eigenes Bedenken? Ich habe lange gedacht, Jesus wäre hier so aus dem Nichts aufgetaucht, sieht die da an ihren Netzen und ruft die da auf, rauszufahren. Das war nicht so. Gab es eine Vorgeschichte. Kurz vorher war Jesus noch im Haus von Petrus und hat die Schwiegermutter geheilt. Und auch das war nicht die erste Begegnung. Das Ganze hat eine Vorgeschichte und die Geschichte beginnt nicht am See Genezareth, sondern bereits am Jordan. Das können wir im Johannesevangelium im ersten Kapitel nachlesen. Johannes der Täufer war am Jordan und hat die Menschenmassen angezogen. Von überall her kamen Leute, um diesen Propheten in der Wüste kennenzulernen. Die Menschen waren geistlich leer, enttäuscht, da passierte gar nichts mehr. Keinerlei Gotteserfahrung, keinerlei Reden Gottes mehr. Die Menschen hatten eine Sehnsucht nach Gott. Und da war plötzlich einer, wo man gespürt hat, der ist von Gott. Da passiert was. Und das hat die Menschen angezogen. Und auch Petrus ist dorthin gegangen an den Jordan, um da was zu sehen und zu erleben. Was ist mit dem? Was hat es mit dem auf sich? Sein Bruder Andreas war sogar ein Jünger des Täufers. Andreas und Johannes standen dabei, als der Täufer sagte, das ist das Lamm Gottes. Und sie waren interessiert und fasziniert und sind diesen Menschen hinterhergefolgt. Und Jesus hat gesagt, kommt, schaut, wie ich lebe, kommt und seht. Und sie blieben einen ganzen Nachmittag und Abend bei Jesus. Und diese kurze Begegnung hat die beiden gepackt, den Andreas, den Bruder von Petrus und den Johannes. sodass sie später zu Petrus gelaufen sind und gesagt haben, wir haben den Messias gefunden. Und dann standen sich zum ersten Mal Petrus und Jesus gegenüber. Und Jesus sieht Petrus an und sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes, ich kenne dich. Du wirst Kephas, Fels heißen. Jetzt wissen wir nicht, was Petrus von dieser Begegnung gehalten hat, aber jedenfalls hat er gespürt, da ist einer, der kennt mich. Der kennt mich ganz genau und der hat für mich eine Zukunft. Der hat was mit mir vor. Am nächsten Tag, er ist dann ihm gefolgt, am nächsten Tag waren sie zusammen auf einer Hochzeit. Der Wein ging aus. Und Jesus fordert die Diener auf und sagt, diese 6 Krüge Krüge macht sie voll Wasser. Verrückter Auftrag, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie mussten 600 Liter Wasser vom Brunnen holen und in diese Krüge hineingießen. Was für ein krasser Auftrag. Und dann sollten sie es dem Speisemeister geben zum Probieren. Und der probiert es und sagt, Wahnsinn, was ist das für ein Wein? Der Speisemeister war fasziniert. Auch Petrus muss fasziniert gewesen sein, er hat den Wein ja schließlich dann auch getrunken. Das war das erste Wunder, was Petrus miterlebt hat. Petrus hat also eins beobachtet und verstanden, wenn der Jesus was sagt und die das machen, dann funktioniert das. Danach war Jesus in der Heimatstadt Kapernaum bei Petrus. An einem Sabbat, Petrus war in der Synagoge, spricht Jesus in der Synagoge und predigt. Und auch dort, die Menschen, heißt es, waren fasziniert von seinen Worten, weil sie sagten, diese Worte hatten Vollmacht. Was ist Vollmacht? Was ist eine vollmächtige Predigt? Man hört ja oft, ja, das war eine vollmächtige Predigt. Was macht eine vollmächtige Predigt aus oder ein vollmächtiges Wort? Vollmacht hat man nicht aus sich heraus, sondern Vollmacht wird verliehen. Und sie spürten, dieser Mann, dieser Jesus, der da predigt, dem ist Macht verliehen von oben, von Gott. Diese Worte sind nicht Menschenworte, sondern Worte von Gott. Und dass in diesen Worten Vollmacht steckte, das konnte Petrus dann im Folgenden beobachten. In der Synagoge war ein Mann, der hatte einen bösen Geist, einen Dämon. Und dieser Dämon schrie dann, als Jesus predigte, mit lauter Stimme, was willst du, Jesus von Nazareth, von mir? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus sagt nur, schweig, verlass diesen Mann. Und da warf der Dämon diesen Mann auf den Boden und er verließ ihn, ohne was anzutun. Die Leute waren entsetzt und erstaunt, was hier passierte und sagten, was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort. Er befiehlt bösen Geistern und sie ziehen aus. Die Menschen damals und Petrus hatten etwas Wesentliches erkannt. Sie waren nicht von dem eigentlichen Wunder fasziniert, dass da ein Besessener jetzt plötzlich frei war, sondern sie waren fasziniert, so heißt es, von dem Wort, der spricht ein Wort und es passiert. Das hat sie fasziniert. Dass der nur mit seinem Wort bösen Geistern befiehlt und sie verschwinden. Wenn er befiehlt, dann geschieht's. Das heißt, Petrus hat verstanden, das Wort von Jesus hat Macht. Und dann zu Hause an diesem Sabbat nach der Synagoge hat er die Familie von Petrus besucht, ging's weiter. Die Schwiegermutter hat Fieber, Jesus bedrohte das Fieber und die Frau war sofort gesund. Und auch interessant in dieser Geschichte, Jesus hat ja sonst oft mit Handauflegung geheilt. Aber hier hat er nicht mit Handauflegung geheilt, sondern alleine durch sein Wort. Auch hier wiederum lernt Petrus, der spricht ein Wort und es passiert. Alles geschah durch das Wort in diesen Tagen. Und das ist der Schlüssel, finde ich, in diesem Zusammenhang. Das Wort ist der Schlüssel. Petrus erlebt also eine Serie von Ereignissen, wo Jesus etwas spricht und dann geschieht. Und er merkt, die Worte von dem haben Vollmacht. Wenn Jesus etwas sagt, dann passiert's. Er hat also Jesus beobachtet. Und er wusste, der kennt mich, der hat was mit mir vor. Und seine Worte haben Macht. Und jetzt sitzt er also da und flickt so sein Netz. Und bis dahin ist alles so wie bei uns. Wir hören. Und Petrus hat einer Predigt zugehört. Ja, und das machen wir jetzt hier auch. Das heißt, uns geht es im Grunde nicht anders wie Petrus. Wir haben unsere Erfahrungen mit ihm. Wir kennen Jesus. Wir merken, wir wissen, das ist der Sohn Gottes. Wir wissen, dass er uns kennt, besser als uns selbst. Wir wissen, dass er eine gute Zukunft mit uns hat. Wir wollen mit ihm leben. Er hat nur Gutes mit uns vor. Und wir wissen auch, seine Worte haben Macht. Das haben wir ja auch schon gehört in der Bibel. Wir haben es vielleicht sogar schon bei anderen beobachtet, dass sie Jesus vertraut haben und dann sind Dinge passiert. Faszinierende Geschichten. Und du kennst sicher auch und vielleicht hast selbst auch schon erlebt, dass du den Worten von Jesus vertraut hast, dass du vielleicht aufs Wasser gestiegen bist und es hat getragen, es hat funktioniert. So, und jetzt sitzt also Petrus hier und hört eine Predigt. So wie ihr jetzt auch hier sitzt und eine Predigt hört. Und auf einmal, völlig unverhofft, kommt ein Verrückter auf, sagt, du sitzt so ganz entspannt gerade beim Predigen, hörst zu und denkst, ja, schön, fahr hinaus auf den See und werf die Netze aus. Damit hat Petrus nicht gerechnet. Was wäre, wenn du jetzt in diesem Augenblick von Gott einen ganz krassen, verrückten Auftrag bekämst? Manchmal kann man ja die Aufträge von Jesus, wenn man so einen Eindruck hat, ich soll jetzt das tun, wie zum Beispiel Stefan erzählt hat, ich soll dieser Frau jetzt Wasser geben, könnte man ja auch sagen, das ist jetzt ein bisschen krass, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass es von Jesus ist. Seine Aufträge haben das so an sich, dass sie anders sind, dass sie nicht so logisch sind, so schlüssig sind. Im Alten Testament heißt es, meine Wege sind nicht eure Wege. So ist das. Die Wege Jesu sind nicht unsere Wege. Es sind nicht unsere, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Also wenn etwas dir irgendwie krass komisch vorkommt, dann könnte das in der Tat von Jesus sein. Also stell dir vor, du bekommst auch so einen krassen Auftrag. Dann stellt sich die Frage, was mache ich jetzt? Bleibe ich Zuschauer und sage, ja, aber, oder will ich es machen? Vertraue ich dann den Worten Jesu mehr als meiner Vernunft? Jetzt war Petrus herausgefordert, es selbst auszuprobieren. Und das ist unsere Situation. Zuschauer bleiben oder selber leben. Zuschauen, wie andere krasse Dinge mit Jesus erleben und denken, ja, aber. Jesus sagt, kannst du haben, du kannst es erleben. Und dann hörst du vielleicht ein Wort von ihm. Oder du liest in der Bibel und weißt genau, was du zu tun hast. Jesus spricht in unser Leben sehr konkret. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Vielleicht durch ein Bibelwort, das genau in deine Situation hineinpasst und du genau weißt, was zu tun ist. Vielleicht hast du das sogar eins vor Augen, denkst, endlich soll ich es mal machen. Vielleicht auch durch einen Eindruck, wo du denkst, das ist jetzt dran, das soll ich machen. Auch wenn es krass ist. Wir haben, denke ich, alle unsere Situation im Kopf, wo wir ein klares Wort, einen klaren Auftrag haben. Für mich war das mal so wie aus heiterem Himmel. Da war ich in einer schwierigen Situation, ging es auch um rechtliche Dinge. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, hatte ich plötzlich den Eindruck in so einer Situation. Oder du betest um ein Wort in einer Situation. Herr, was soll ich jetzt tun? Gib mir ein Wort von dir. Und dann ist die Frage, welchen Wort gebe ich jetzt mehr Macht? Meinen Bedenken, meinen Erfahrungen, meinen Einwänden oder diesem Wort Gottes. Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du das sagst, will ich es wagen. Das ist auch Aberglaube, aber eine andere Art von Aberglaube. Aber weil du das sagst, will ich es tun. Petrus glaubte an die Macht dieser Worte, weil es das Wort von Gott war. Wir glauben ja immer irgendwas an Umstände, an Vernunft, an Fähigkeit, an Unfähigkeit, an Erfahrungen und so weiter. Diese Geschichte fordert mich und uns heraus, dass wir dem Wort Jesus bedingungslos vertrauen. Nicht nur in der Theorie, dass wir sagen, ja, das stimmt, Worte Gottes sind richtig und wahr, sondern in der Praxis. Petrus glaubte, dann heißt es, sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simon bei der Arbeit geholfen haben. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Was wäre gewesen, wenn Petrus bei seinem Einwand geblieben wäre? Ja, wir haben die ganze Nacht gefangen, aber es bringt nichts. Die Netze wären leer geblieben, die Geschichte wäre hier zu Ende gewesen. Schade eigentlich, ne? Wenn es so gekommen wäre. Aber ist doch noch was gekommen. Ja, wir haben zwar die ganze Nacht nichts gefangen, aber weil du das sagst, und dann ist richtig viel passiert. Sie wurden überwältigt von Jesus. Mich hat das fasziniert, wie großartig der gefangen war. Nicht nur ein paar Fischchen, dass sie die gefangen haben, sondern Jesus hat sie überfüllt, überschüttet mit seinem Segen. Das war der Hammer, was sie erlebt haben. Die Netze spannten so sehr, dass sie anfingen zu reißen. Die Boote sind fast gesunken. Sie haben das förmlich gespürt. Kennst du das auch oder möchtest du das auch erleben, dass du es spürst, wenn Jesus plötzlich wirkt? Du gehorchst ihm und plötzlich merkst du, hey, das passiert wirklich was. Das kann ich sogar bis ins Körperliche hinein spüren, wenn das Boot plötzlich anfängt zu wanken und fast zu sinken. Vorsichtig mussten sie ans Land rudern. Sie merken, Jesus ist nicht kleinlich, der ist großzügig. Er gibt die Fülle. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Das wird nicht kleinlich ausgehen, das wird gut ausgehen, wenn wir Jesus vertrauen. Das wird gut werden. Wir werden überrascht sein von seinen Wirken. Überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes. Gibt es ein tolles Buch von Jack Deere, hat mich fasziniert. Überrascht. Lass uns doch darauf vertrauen, dass wir uns überraschen lassen von der Kraft des Heiligen Geistes, von der Kraft Gottes. Dass wir nicht klein denken, sondern wirklich überrascht sind und dass dann so ein heiliger Schauer durch uns zieht wie durch Petrus. Er hat gemerkt, ich habe es hier mit dem lebendigen Gott zu tun. Wir spielen hier nicht was, sondern ich habe es hier mit dem lebendigen Gott zu tun. So kommt er zum Schluss, ich bin ein sündiger Mensch. Der heilige Gott hat gewirkt in meinem Leben und ich bin ein sündiger Mensch. Er spürte plötzlich das Göttliche in seinem Umfeld. Aber Jesus sagt, hab keine Angst, ich habe noch etwas vor mit dir. Aber das ist ein anderes Thema. Mich fordert diese Geschichte heraus, abergläubisch zu sein in diesem guten Sinne. Ja, Herr, meine Bedenken, aber dein Wort sagt, und diesem Wort will ich gehorchen und vertrauen. Auf dieses Wort will ich es wagen. Auf dieses Wort will ich mich einlassen. Und ganz konkret in Situationen auf ihn vertrauen. Ich will erleben, wie großzügig unser Gott ist und wie stark er wirkt in unserem Leben. Was bedeutet diese Geschichte für deine Situation? Vielleicht hast du eine ganz konkrete Situation die ganze Zeit vor Augen. Was bedeutet das jetzt für dich und deine Situation? Welchem Wort solltest du vielleicht gehorchen? Oder bet darum, dass du ein Wort bekommst für deine Situation, eine klare Anweisung, dass du sagst, okay Herr, ich will es wirklich tun. Das wünsche ich euch. Und vor allem, dass wir vielleicht nächste Woche uns davon erzählen können, was wir erlebt haben in der letzten Woche im Vertrauen auf seine Worte. Amen.